Hört das Evangelium bei Lukas im 24. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Liebe Gemeinde, wir kennen das alle. Heute ist das Wetter etwas durchwachsen und unberechenbar. Da machen sich immer wieder viele auf, um den Vatertag zu feiern. Ich habe auch schon gehört, in manchen Gegenden heißt es der Herrntag, wobei nicht Gott der Herr damit gemeint ist. Nun gut, wir wissen das alle. Und anstatt auf andere zu schauen, fragen wir uns doch einmal selbst, was feiern denn wir eigentlich am heutigen Tag? Das hört sich vielleicht zunächst relativ banal an und scheint eine fast überflüssige Frage zu sein. Aber ich glaube, so dumm ist die Frage nun doch nicht. Denn es geht ja um die entscheidende Frage, was dieser Tag für unseren christlichen Glauben bedeutet und welche Konsequenzen dieser Tag für unseren Glauben hat. Im Neuen Testament wird ja die Himmelfahrt nur mit sehr sparsamen Worten beschrieben. Keineswegs mit großer Ausmalung, wie wir es später bei vielen christlichen Künstlern sehen, wo wir in wunderbarer Art und Weise bildlich dargestellt sehen, wie sich Menschen die Himmelfahrt Jesu wohl vorgestellt haben. Erst in späteren Texten außerhalb der Bibel, so wie im apokryphen Petrus-Evangelium, wird die Himmelfahrt in viel fantastischeren und großartigeren Bildern ausgeschmückt, als es das Neue Testament selber tut. Nüchtern gilt es zu fragen, liebe Gemeinde, und darum geht es mir heute Morgen: Worum geht es eigentlich in der Sache heute? Ist Gott denn irgendwie oben? Nach dem modernen Weltbild, und das ist uns ja allen inzwischen klar, ist eine solche Vorstellung ja völlig untauglich, denn der Himmel, das wissen wir alle, ist genauso gut auch unten, solange sich die Erde dreht. Die Himmelfahrt, liebe Gemeinde, hat auch nichts mit einer Art Raumfahrt zu tun. Wie sehr solche Anschauungen daneben gehen können, macht uns ein Beispiel deutlich. Ein Freund Goethes, der Schweizer reformierte Pfarrer und Schriftsteller Johann Caspar Lafata, hat den in den Himmel erhöhten Christus tatsächlich 1769 als den ersten Raumfahrer aufgefasst, indem er nämlich, man höre und staune, versuchte, die Geschwindigkeit der Himmelfahrt Jesu zu berechnen. So absurd und verrückt das sein mag, es stößt uns auf eine ganz wesentliche Frage. Was ist der Glaubenssinn von Christi Himmelfahrt? Worum geht es? Dabei müssen wir wohl zunächst jene falschen Vorstellungen beiseite schaffen, den weltanschaulichen Schutt aus dem Weg räumen, der sich um die Himmelfahrt Christi angesammelt hat. Dabei geht es mir nicht um aufklärerische Entmythologisierung, so nach dem Motto alles Märchen in der Bibel, sondern mir geht es gerade bei dieser Frage um das Ernstnehmen der Heiligen Schrift. Denn am Ende unserer Himmelfahrtserzählung, wir haben das in der Epistel aus der Apostelgeschichte gehört, steht ja schon der auffällige und vor allen Dingen der mahnende Satz: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht und starrt zum Himmel? Es geht also offenbar um etwas ganz anderes, als in den Himmel nach oben richtungsweisend zu schauen. Wieder ist es Martin Luther, der in dieser Frage einen guten Weg gewiesen hat. Er räumt gründlich auf mit den märchenhaften Vorstellungen vom Himmel Gottes. Wieder gegen die reformierten Schweizer Theologen, die tatsächlich an der Vorstellung eines ganz oben lokalisierten Himmels festhalten wollten. Und dagegen hat Luther scharf formuliert, ich zitiere: Sie werden uns daher schwärmen, wie man Kinder pflegt, vorzubilden einen Gaukelhimmel, darin ein gülden Stuhl stehe und Christus neben dem Vater sitze, mit einer güldenen Krone, gleich wie es die Maler malen. Aus welchen kindischen Gedanken muss denn weiter folgen, dass sie auch Gott selber an einen Ort im Himmel auf denselbigen gülden Stuhl binden? Die Schrift aber lehret uns, dass Gotts rechte Hand nicht sei ein sonderlicher Ort, da ein Leib solle sein, sondern sei die allmächtige, gewaltige Gotts, welch sich zugleich nirgend sein kann und doch an allen Orten sein muss. Immer wieder, liebe Gemeinde, polemisiert Luther gegen ein solch naives, räumliches Verständnis von Gott, der auf einem Stuhl, einem Thron im Himmel säße, den man lokalisieren könnte, und Christus neben ihm säße auf einem vielleicht nicht ganz so großen, aber auch schön goldenen Thron. Ach, kindisch und albern, schreibt Luther, reden sie vom Himmel, auf dass sie Christo einen Ort droben im Himmel machen, wie der Storch ein Nest auf einem Baum, und wissen selbst nicht, was und wie sie reden. Bei einem solchen oben im Raum vorgestellten Ort Gottes kann aber der Glaubenssinn der Himmelsfahrt nur als Karikatur verzerrt werden, so will uns Luther deutlich machen. Deshalb ein letztes Mal ein Zitat von ihm: Was es aber ist, Christum gen Himmel fahren und sitzen, wissen sie nicht. Es geht nicht also zu, wie du aufsteigst von einer Leitern ins Haus, sondern da ist, da er über alle Kreaturen und in allen und außer allen Kreaturen ist. Dass er aber leiblich hinaufgenommen ist, so schreibt Luther, und damit schließe ich, ist geschehen zum Wahrzeichen. Was meint nun Luther mit einem Wahrzeichen? Damit sind wir eigentlich bei der Beantwortung unserer Frage nach dem Himmel und der Himmelfahrt überhaupt. Himmel, das ist die Dimension Gottes, wo Ort und Raum im irdischen Sinne aufhören. Der Himmel ist Gottes lebendige Gegenwart, die letzte Wirklichkeit außerhalb der irdischen Wahrnehmung. Aber ein Geheimnis, das die Welt Wirklichkeit umgreift und durchdringt. Gott ist ganz bei der Welt und doch ewig von aller Weltwirklichkeit ganz zu unterscheiden. Daher ist der Himmel nicht oben, sondern er ist die Mitte, die überall ist, ganz diesseitig und ganz jenseitig. Oder wie es Dietrich Bonhoeffer einmal definiert hat: Der Himmel ist mitten im Diesseits jenseitig. Der Himmel ist mitten im Diesseits jenseitig. Himmelfahrt ist also die Aufnahme Jesu in diese göttliche Dynamik, aber keine Raumfahrt. Dieses Wahrzeichen beschreibt äußerlich und an der Grenze unserer Vorstellungskraft und Sprache die endgültige Vereinigung Jesu mit dem lebendigen Gott, seine Teilhabe an Gottes, und darauf kommt es an, seine Teilhabe an Gottes Allgegenwärtigkeit. Das geschieht nicht nur um seiner selbst willen, sondern es hat Konsequenzen für uns als Glaubende. Zwei Dinge, zwei Konsequenzen möchte ich nennen, die das hat. Das erste ist, Christus geht zum Vater, damit überall, wo er ist, auch Christus ist. Jesus scheint ja bei der Himmelfahrt von der Erde entrückt. Aber in Wirklichkeit tritt er seine universale Herrschaft an. Er ist im Himmel nur, um auch zugleich überall auf der Erde zu sein. Auch hier wieder das gegen einen reformierten Vernunftsglauben, der meint, dass das Endliche das Unendliche nicht fassen könnte. Genau deshalb wird im heutigen Evangelium von seinen Jüngern berichtet, dass sie mit großer Freude zurückkehrten nach Jerusalem. Denn in Gottes Gegenwart bleibt der erhöhte Christus uns allen gleichsam nahe. Man kann es auch andersrum sagen: Wäre Christus nicht in den Himmel aufgefahren, wäre er nicht in die Allgegenwärtigkeit Gottes hineingegangen und zurückgegangen, dann wäre er uns fern. Dadurch, dass er es ist, kann und ist er uns allen nah. Eine zweite Konsequenz. Himmelfahrt beschreibt das eigentlich Unbeschreibliche und Unglaubliche. Denn im Himmel regiert ein Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Der Mensch Jesus Christus, der er ist und bleibt, der Sohn Gottes, wahrer Gott, der er ist und der er immer war. Gottes unbegreifliche Nähe zu uns, sie ist jetzt immer auch die Nähe Jesu Christi. Nur durch seine Himmelfahrt kann er uns überall nah sein, zum Beispiel auch nachher im heiligen Abendmahl. Er ist in Ewigkeit unser Fürsprecher beim Vater, derselbe in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, gestern, heute und in Ewigkeit. Wie Jesus in seinem irdischen Leben ganz für seine Jünger und die Menschen, denen er begegnet war, da war, so ist er jetzt ganz für uns da. Was feiern wir also heute? Wir feiern, dass Jesus Christus uns nahe ist, egal wo wir auch sind, egal wie wir uns auch fühlen, egal wie wir meinen zu fühlen, dass Gott uns nahe oder auch ferne wäre in den dunklen Stunden. Durch seine Himmelfahrt ist Christus uns immer nah. Er ist überall. Wir feiern, dass mit Christus der Himmel auf die Erde gekommen ist und sich seit seiner Himmelfahrt Himmel und Erde berühren. Wir feiern, dass er aufgefahren ist, gen Himmel sitzend zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dann her kommen wir zu richten die Lebenden und die Toten. Für alle, die an ihn glauben, wird er kommen zum ewigen Heil. Und er, und das feiern wir, ist uns dabei immer nah. Amen.